Dies ist einer der seltenen Longform-Podcasts auf Göbel Radio. Aber wir haben es einfach nicht übers Herz gebracht, beziehungsweise ich schon während des Gespräches den wunderbaren Künstler und Schriftsteller Miguel Herz-Kestranek zu unterbrechen oder gar zu beenden. Deswegen haben wir von Göbel Radio beschlossen, dass wir diesen Podcast auf zwei Teile senden. Dies ist Teil 1, wo Miguel Herz-Kestranek zunächst sehr persönlich wird und dann austeilt. Hören Sie sich das an. Wir schon mittendrin sind quasi.
Sag mal, eine Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt.
Mach mal.
Sind wir genauso wie alle Alten
ja.
und sagen, mein Gott, das hat sich so verändert, also zu unserer Zeit,
ja.
oder hat sich bei uns jetzt wirklich dramatisch mehr verändert?
Oh, pass auf, das ist...
Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist eine...
Als ich jung war,
ja.
ich habe ungefähr zwei Generationen bis jetzt erlebt.
Ja.
Zwei Generationen alte. Also als ich 15 war,
ja.
gab es die 16-Jährigen.
Ja.
Als ich 30 war, gab es die 90-Jährigen und wieder die 60-Jährigen.
Ja.
Also ich habe schon zwei bis drei Generationen erlebt, die gesagt haben, du hast ja keine Ahnung.
Ja.
Du, das hat sich ja alles so verändert. Ich will das ja eigentlich gar nicht mehr. Weißt du, das ist ja alles furchtbar.
Ja.
Und ist das bei uns das Gleiche oder hat sich wirklich mehr verändert?
Nee.
Was ich glaube.
Es ist ja und ja. Es ist das Gleiche und aber es hat sich ungeheuerlich viel verändert insofern, als wir uns nicht mehr wie die Alten, die wir noch kennengelernt haben, raushalten können. Die konnten sich ab einem gewissen Alter rausnehmen und lebten im Wohlstand, alles war gesichert, es gab keine Virenattacken, keine wesentlichen und so weiter. Heute, wenn du nicht dranbleibst, weißt du gar nicht mehr, wie dein Handy funktioniert, wie
ja.
du Fernseh schauen sollst und wie du Sachen dir kaufst. Ja, also das ist der große Unterschied, dass wir jetzt ein neues Universum dazu bekommen haben. Und ich finde das gut, weil das hält uns dran, oder?
Ich glaube, ein großer Unterschied ist, du hast früher von Afrika und den Negern,
wie man gesagt hat, genau.
gewusst.
Ja.
Du hast vom Chinesen nur gewusst, die gibt's.
Ja, der Chinese.
Südamerika war ein Ort zum Emigrieren, wenn sie einen genommen haben. Mehr hat man davon auch nicht gewusst.
Ja, wenn du vatikanische Beziehungen
ja, als Nazi vor allem.
Ja, als Nazi.
Aber heute kannst du in Echtzeit aus Feuerland die Meinung des
ja.
Herrn Rodrigo hören.
Ja.
Und der sagt, Herr Kestranek, das war scheiße, was Sie gemacht
ja,
haben oder
genau.
was Sie gesagt
über
haben.
Über Feuerland. Ja, genau.
Und so weiter.
Ja.
Das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, absolut. Und das bringt natürlich eine ungeheure Bürde auch mit sich. Ne? Weil diese Abgeschlossenheit, dieses Kleingeistige ist ja sehr angenehm. Nicht? Man muss keine Rücksicht nehmen, alle sind der gleichen Meinung und plötzlich ist man verbunden, man darf nicht mehr koffern, man ist nachvollziehbar, nachverfolgbar und so weiter.
Ja.
Riesenunterschied. Ich für meinen Teil finde ihn gut, unterm Strich.
Ja,
Milo.
Ja.
Unterm Strich.
Es reden halt plötzlich, so wie wir, es reden halt plötzlich alle mit.
Ja.
Nicht?
Ja.
Und jetzt musst du, ich weiß nicht, Hasspostings-Gesetze machen,
ja.
was es ja früher nicht gab. Du hast ja gegen den Wirtshaustisch, der war dir ja wurscht.
Ja.
Die haben das halt in ihrem Wirtshaustisch ausgemacht
ja.
und gingen heim.
Ja.
Und man hat es erst gemerkt, wie Hitler kam, wo 100 Millionen Wirtshaustischbesitzer plötzlich aufgestanden sind und dabei waren.
Ja, ähnlich dieser Trump-Entwicklung. Jetzt
ja.
natürlich nicht.
Ja.
Aber andererseits, ich finde das gut. Ich finde das auch demokratiepolitisch gut, so
ja.
es denn genutzt werden würde.
Ja. Ja.
Wird es aber nicht für die wirklich ich. Wichtigen Fragen.
Ich.
Sondern alle gehen nur auf klein, die hat einen großen Arsch und der hat ein Auto, das er nicht bezahlen kann.
Ja.
Diese
ja.
Geschichte. Ja, aber,
auch in der Politik.
Ja, ist, leider.
Ist, so klein geworden,
ja.
so als hätten sie könnten Sie mit Europa, ich meine, ich sage immer, wenn Leute an Europa zweifeln, schaut mal eine Weltkarte an und schaut mal, wie winzig klein Europa ist. Es ist ja so klein, dass man glaubt, nein, so klein kann es nicht sein. Ja. Wenn du, nicht, da ist Europa und Italien, dieses Stiefelchen und dann Spanien und dieses bitzi Portugal und dann kommt irgendwas Blaues, das ist das Meer und dann kommt ein Riesenstrich, so eine Ding und dann tust du den Strich hinunter und dann kommt Afrika.
Ja.
Das ist so groß, dass du scrollst und es nimmt überhaupt kein Ende. Ja, dann gehst du wieder rauf und siehst bitzi Frankreich, Deutschland, Österreich ist unsichtbar, das gibt es gar nicht, weil es so klein ist. Italien, schau, wie süß. Wo ist denn Sardinien? Da muss man vergrößern, das sieht man schon gar nicht mehr.
Ja.
So klein ist Europa.
Ja.
Und dann sage ich immer, und die können sich nicht einigen? Ja, bitte, lieber Gott.
Also, ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Zumal wir ja trotzdem wirtschaftlich eine Größe sind.
Noch.
Hm. Du glaubst, die Chinesen werden uns das abräumen?
Das ist das Ziel.
Mm.
Und ich meine, das ist auch eine für uns nicht angenehme, aber das ist eine normale Entwicklung, dass sich das verlagert dort und dorthin. Ich meine, Europa ist ja, oder sagen wir, China war ja vor Europa lange schon. Da sind wir noch auf den Bäumen gesessen, haben die schon, ich weiß nicht was, man sagt immer Papier und Sprengstoff, bla bla bla. Und das kommt halt jetzt wieder.
Ja, ja, die haben es schon drauf.
Genauso wie die arabische Welt, die war ja mal was.
Ja, ja, ja.
Die sind erst zu den Felachen und Kameltreibern geworden.
Ja.
Und jetzt sind sie wieder was und werden immer mehr und immer mehr. Früher in Spanien war ja der Islam und das Judentum und die Europäer, also die Kultur Griechen und Römer, die haben ja ganz Europa gemacht.
Ja, ja, absolut.
Dann haben wir es ja.
Ja, ja, absolut. Aber es sollte uns doch zu denken geben, was dahinter steht, dass solche Kulturen, wenn ich allein an Ägypten denke, unfassbar. Und was macht wann Klick oder was ist, dass der Laden dann dem Bach runtergeht?
Na, ich glaube, das sehen wir jetzt an unserer westlichen Kultur.
Mhm.
Ich glaube, also ich habe ja, ich meine, das ist sehr philosophisch, aber ich habe ja einen jahrzehntelangen Freund, der ist buddhistischer Mönch in Wien.
Mhm.
Der kommt aus Sri Lanka, kam vor, ich sage jetzt mal 35 Jahren her, fährt auch immer wieder hin und lebt in Wien, hat ein kleines Zentrum und so weiter. Der ist vom Theravada-Buddhismus, das ist eine kleinere Art oder sagen wir die Urart des Buddhismus. Der tibetische ist der viel entwickeltere,
ja,
philosophischere. Ich vergleiche das immer mit Urchristentum.
Ja, ja.
Das ist in Anführungszeichen einfacher gestrickt, auch einfacher verständlich. Und mit dem habe ich jahrzehntelang, wir waren auf Podien und haben Reisen gemacht und viel, viel geredet, habe ich den Buddhismus kennengelernt. Bin kein Buddhist, aber ich habe ihn kennengelernt und schätzen gelernt. Und im Buddhismus ist sehr, sehr vereinfacht gesagt, alles reduziert auf, warum leidet der Mensch, woran leidet er? Und es kommt letztlich raus, das Schlimmste ist die Gier.
Echt jetzt?
Und du kannst alles eigentlich reduzieren, wenn du irgendwas nicht verstehst. Wie ist das? Warum hat der plötzlich und dann hat die Gemeinschaft dort und dann hat die Gesellschaft das gecancelt und dann ist das verboten worden? Du musst nur fragen, wer verdient dran?
Naja, klar. Ja, ja.
Wer verdient dran?
Ja.
Es ist völlig egal, es wird für das Verdienen, für das Geld, also Geld im weitesten Sinn, wird alles und jedes und alles geopfert. Dafür gibt es Krieg. Dafür gibt es Monsanto, dafür gibt es Glyphosat, dafür wird das Gesetz von Glyphosat, das EU-Gesetz oder das nationale Gesetz nicht eingehalten und da kannst du vom Kleinsten ins Große gehen. Und China,
ist
der größte Ölraffinerie.
Ja. Aber warte mal, lass uns mal beim Buddhismus bleiben. Das finde ich so unglaublich interessant, was du gerade gesagt hast. Denn natürlich schreit es in mir, wenn ich dich reden höre, danach, ja, was ist denn das Gegenteil von Gier? Und das ist dann wahrscheinlich so eine Mischung aus Demut und Bescheidenheit, nicht? Zufriedenheit wird jetzt oft bemüht.
Das ist vielleicht sehr viel, aber schau, der Buddha saß unterm Baum, der hatte ja, war ja ein reicher Mensch mit Geld und Frauen, ja, und Kindern.
Ja, ja.
Und hat gesagt, wieso leiden die Menschen?
Ja.
Und wie kann man wieso leiden sie? Und wie kann man dieses Leiden verringern?
Mhm.
Und also alles wirklich jetzt reduziert auf ganz, ganz wenig, ist natürlich ungefähr. Das Anerkennen der Vergänglichkeit ist ein großer erster Weg. Wir verlieren jetzt, wo wir reden, Milliarden Zellen. Manche erneuern sich, manche nicht.
Ja.
Aber wir sind nicht sehr traurig drüber.
Ja.
Wenn wir aber unseren Rolls-Royce verlieren, den wir gestern noch hatten, dann geht das an unser Leben.
Ja, und manchen zumindest.
Nicht?
Ja.
Und wenn wir lernen, und das ist eben meditieren, die ganzen buddhistischen Wege, die siebenfachen, zwölffachen, bla bla bla. Er versucht, dass wir üben, mit diesem Vergänglichen fertig zu werden.
Ja.
Wenn jemand stirbt, sind wir total traurig. Wenn unsere Zelle stirbt, sind wir nicht traurig, weil wir merken es gar nicht. Obwohl es zum Tode führt, letztlich, nicht?
Ja. Warte mal, das ist mir jetzt schon ganz viel. Ich muss ja antworten.
Ja.
Weil du bist immer so ein, du kommst immer mit so einem Tsunami. Ich kenne das von diesen vielen anderen Mittags- und Abendessen vor allen Dingen. Wenn du loslegst, boah, da müssen alle mitschreiben. Also pass auf. Mir ist das genauso sympathisch, wahrscheinlich wie allen, die uns jetzt zuhören, zu sagen, ja, die Gier und so weiter. Gut. Die Gier ist aber meiner Meinung nach, obwohl sie, ich glaube, sie ist im Christentum eine Erbsünde, oder? Also eine Todsünde.
Nicht, ja,
oder? Todsünde,
also ich glaube, als Gier wird sie nicht benannt, aber als haben oder
sowas, ne? Du sollst nicht deines, ja, wie auch immer. So, also das ist schon ein ernsthaftes Problem. Was mir sofort in den Sinn geschossen ist, was ist mit dem Wohlstand? Also ich habe jetzt herausgefunden in vielen Gesprächen, unter anderem auch Podcasts, dass Menschen sehr gern, sehr schnell bei der Kapitalismuskritik ankommen, aber immer auf der Basis dessen kritisieren, wo sie sich gerade befinden. Ja, also im Wohlstand, wie ihn ein unglaublich großer Teil der Weltbevölkerung gar nicht zu träumen vermag. Ja, ja? So. Und dann sage ich immer, ja, wärst du denn, oh, hallo, nee, also es soll schon alles so bleiben, wie es ist. Also bereit bin ich nicht da irgendwas. Aber ab jetzt, ja, ich brauche das nächste Modell vom Mercedes, brauche ich dann nicht. Das würde ich dann zur Verfügung stellen oder sowas. Und das Zweite, was mir an diesem Thema von dir jetzt, was mich fasziniert, ist, dass ja der Buddhist in seiner reinsten Form, sprich der Mönch, nichts, sage ich jetzt mal brutal, nichts tut für die Gemeinschaft, außer zu meditieren, was sehr viel ist, was wir beide wissen, und was dann auch über Jahrtausende zu den Schriften und so weiter geführt hat, die heute noch gelten. Sehr viel Wissen. Wenn aber alle jetzt Buddhisten werden und Mönche im besten Fall, wer stellt ihnen dann die Reisschüssel vors Tor?
Ja, nein, um das geht es nicht.
Okay.
Der Mönch sagt, du kannst 5 Rolls-Royce haben. Kein Problem.
Okay.
Du darfst nur nicht dran hängen.
Okay.
Du musst gewärtig sein, dass es entweder durch einen Tsunami oder durch die Geldentwertung oder weil die Leute sagen, der schlechteste Schauspieler der Erde ist Ernst Kestranek.
Ja.
Wir machen jetzt ein universales Komplott, dass er keinen Fuß mehr irgendwo hinbringt.
Ja.
Dann musst du sagen, okay, Veränderung.
Ja.
Kein Job mehr, Die Leute glauben jetzt, wir haben Rolls-Royce. Kein Rolls-Royce mehr. kein 40 Meter Swimmingpool in Holz. Alles nicht mehr.
Ja.
Okay, auch okay.
Ja, und da ist der Buddhismus ja sehr gut, dieses Go with the Flow. Ne?
Und du kannst alles haben. Du kannst Frauen haben. Ja. Frauen, sage
ja.
ich.
Ja. Ja.
Bewusst.
Gleichzeitig.
Es darf nur nicht Leid eines anderen erzeugen. Ja. Oder deines.
Ja.
Drum, sagt der Buddhismus, dass du eine eigene Frau hast und noch eine Geliebte, wird ohne Leid nicht abgehen.
Ja.
Entweder der Mann von der Geliebten oder die Geliebte oder ja. deine Frau, wenn sie es erfährt.
Ja.
Oder du selbst, wenn sie dich verlässt und du dann blöd
am Ende du hast. Immer selbst am meisten.
Nicht?
Ja.
Das heißt, es wird ohne Leid nicht abgehen.
Ja. Darum
rate ich Buddha dir, mach es lieber nicht. Er sagt nicht, ich verbiete es, wie der Kotore.
Okay, okay.
Er sagt, es ist verboten.
Ja.
Nicht? Verbotenes macht man gerne.
Ja.
Der Buddha sagt, ich rate dir, mach es lieber nicht.
Ja, aber es ist ja ein Teil unseres Lebens, sonst wären wir ja dazu nicht imstande. Das Tier leidet ja nur existenziell. Wir leiden ja mitunter philosophisch, politisch, ja, ja. zwischenmenschlich.
Ja, das ist ja, ich sage immer, die Vertreibung aus dem, das ist die Vertreibung aus dem Paradies.
Mhm, interessant.
Und unser Bewusstsein.
Aha, okay, ja, ja, da, natürlich.
Das ist die Strafe gewesen.
Das kommt mit einem
wir
Preis.
Wir haben uns unserer nicht bewusst, so ja. wie die Kuh. Die ja. Kuh ist die Kuh ist die Kuh.
Ja.
Und die leidet, wenn du ihr ein Messer hineinsteckst, dann
genau.
leidet sie.
Ja.
Aber
ja.
sie sagt nicht, ach, ich arme Kuh, jetzt wäre ich geschlachtet, dann wäre ich gegessen.
Ja.
Die sind so gemein zu mir, jetzt haben sie mir die Wiese vergiftet. Sagt sie ja,
ja
nicht.
Ja.
Wir wissen das. Das ist die Erbsünde quasi, die Strafe auf die Erbsünde.
Also das heißt, die Erbsünde, wenn ich dich richtig verstehe...
Ja, war der Apfel.
War der Apfel und die Verführung mittels der, ja. der Schlange ja. ist das, was uns geblieben ist, die tägliche Verführung, die ja, ja auch immer am Anfang der Gier steht, nicht? Verführt
du
zu werden, etwas zu haben.
Dein Brot im Schweiße deines Angesichts verdienen.
Okay.
Und jetzt bist du bewusst. Jetzt musst du mit diesem Bewusstsein leben. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil das Bewusstsein schafft die fünfte von Beethoven und
ja.
den Wolkenkratzer.
So
es schafft
es.
Aber gleichzeitig die Welt, in der wir leben. Es schafft die Säge, mit der wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen.
Würde man uns heute wieder fragen? Und vor diese im Garten Eden Entscheidung stellen, wie würden wir mit dem Wissen, das wir heute haben, reagieren?
Ich glaube, niemand will da zurück.
Ist das nicht verrückt, was du gerade ja. gesagt hast? Niemand will ins Paradies zurück?
Ich glaube nicht. Ich habe hier am Land viele, auch in meiner Arbeit mit Volksmusik und so, viele, in Anführungszeichen, einfache Menschen kennengelernt.
Okay, erzähl
die
mal.
Die einfach leben, bescheiden leben und einen, ich nenne es Bergbauern-Buddhismus.
Schön.
wir hatten einen Mann, das war ein Zimmermann, der hat bei uns so mitgeholfen, hat dieses und jenes gemacht, der Herr Bichler, toller Mann. Ich stehe einmal mit ihm im Garten und sage, Hans, hast gehört, heute Nacht, der Schurli, der Junge mit 18 Jahren, ist mit Motorradl gegen die Mauer gefahren, war sofort tot.
Ja.
Was sagst du, ist das nicht furchtbar? Und er stützt sich so auf seine Schaufel und sagt, ja, ja, seit Zeit war um.
Wow.
Das ist ein Satz.
Wow.
Mehr hat er nicht gesagt. Das nenne ich nenne das immer Bergbauern-Buddhismus.
Ja, das ist
das,
enorm,
das ist ein
ne?
weiser, letztgültiger Satz. Furchtbar, und der hätte nicht so schnell fahren sollen und naja, da fährt er das Motorrad. Ja, das ist alles wahr.
Aber ist Gott, das ja, nicht ja. auch eine Bewältigungshilfe, eine sehr radikale, um nicht weiter darüber sprechen und denken zu müssen?
Das glaube ich nicht. Es ist eine Bewältigungshilfe, aber nicht um. Sondern es ist eine Bewältigungshilfe.
Okay,
so
okay.
bewältigt man das Leben. Ich bin kein sehr gläubiger Mensch, aber ich beneide oft gläubige Menschen.
Ja.
Die ganz im Glauben leben und die 5 Söhne im Krieg verlieren,
ja,
und dann im schwersten Krebs enden und sagt, ich bin in Gottes Hand,
ja,
er hat das so gefügt,
ja,
ich werde mich dagegen nicht auflehnen, er, ja, weiß, warum er es tut.
Diese Fähigkeit, selbsternannte, erarbeitete Fähigkeit, sich in sein angebliches Schicksal zu fügen, ist die nicht auch in gewisser Weise, Milo, fortschrittsfeindlich? Denn aus der Reflexion mit dem Tod kommt doch das bessere Leben, um es mal jetzt verkürzt zu sagen.
Na, ich glaube, dass ich lese gerade ein Buch, Carlos Strenger, leider schon gestorbener Philosoph, ein israelischer, da gibt es ein Buch, Die Angst vor der Bedeutungslosigkeit.
Ja.
Und er sagt, dass das Wissen um den Tod die Antriebsfeder für alles ist, aber ja, auch für alles Unglück.
Ja, richtig, ja, glaube ich auch.
Nicht? Ja,
das glaube ich auch.
Das Wissen, dass es auch das Verdrängen dessen, nicht?
Ja, ja, sicher. Das ist aber doch Grund, stell dir vor, wir würden jede Sekunde unseres Lebens an den Tod denken.
Also ich denke sicher 3-mal am Tag dran.
Ja, aber das ist auch unserem Alter geschuldet, Alter.
Ja.
Also komm.
Ich habe viel gedacht dran, wie ich den Buddhist kennengelernt habe.
Mhm. Mhm.
Weil man dann plötzlich sagt, was ist das eigentlich, diese komische Spanne da?
Ja, ja.
Wissen, wie lang sie,
ja,
geht.
Ja. Aber da schließt sich auch ein Kreis, denn die Menschen, die sich sehr intensiv unter anderem soziologisch, psychologisch und wirtschaftlich mit dieser Gier beschäftigen, allen voran sein Buch, das ich dir sehr ans Herz lege, ich komme gleich drauf, das nächste Ding, warum wir immer ans Sterben denken, weil uns dann diese Scheiße nicht mehr einfällt von dem Typen, aber er kommt noch. Tucker, glaube ich, heißt er, genau.
Freunde treffen sich, sagt, okay, der eine, wie geht's dir? Sagt der, du, mir geht's herrlich, ich habe eine Alzheimer-Kur gemacht. Sagt der, Alzheimer-Kur, na, das ist super. Wie geht denn das? Sagt er, ja, du merkst dir das so in Assoziationen, die Sachen. Sagt er, na, das lerne ich auch. Wo ist denn die Alzheimer-Kur gewesen? Sagt er, die war in, warte mal. So, wie heißt die Blume mit den Dornen? Sagt er, Rose. Genau, Rosi, wo war die Kur vom Alzheimer?
Ja, es ist ja so. Auf jeden, ja, Fall, dieser David Tuckett, glaube ich, heißt er. Der hat, ja, Leadership-Persönlichkeiten von 2008, weißt du, diese Scheiße, ja, da, Finanzdienstleistung, ja, also von Goldman Sachs und wie sie alle hießen, gesprochen, als Psychiater. Die haben sich ihm geöffnet. Und jetzt, als ein Riesenwälzer, eines dieser Ergebnisse ist, dass diese Menschen viel zu intelligent waren, um nicht zu wissen, dass sie da jetzt alte Menschen um ihre Lebensersparnisse bringen. Das haben, ja, sie gecheckt. Aber das galt nicht. Und das Interessante daran war, sie haben für sich ein Paralleluniversum gebaut.
Ja.
Ja? In dem diese Vorgangsweise und diese Denkart vollkommen in Ordnung, ja, so willkommen war,
ja,
weil es ja dem Ziel, dem Heiligen, nämlich Erträge, ja, untergeordnet war.
Ja.
Und das korreliert mit dem, was du vorgesagt hast, das können wir nur, weil wir ein Bewusstsein haben. Also wir missbrauchen einen Segen, den wir haben, ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Und der Buddhismus hat ja das mit dem Leid, siehst du, ich habe das nie so empfunden. Ja, auch nicht empfunden, oder vielleicht alle Religionen gehen damit um. Denn im Christentum hat das Leid auch eine Riesenrolle, aber eine andere.
Eine völlig andere. Da ist das was ganz Tolles und du sollst leiden und je mehr du leidest, desto mehr wirst du erlöst und so weiter. Nicht? Ja. Also der Buddhismus sagt, pfeif aufs Leid, versuche das Leid loszuwerden, so viel du kannst. Ich sage dir, du kriegst es nicht los, wenn du immer mehr Geld anhäufst. Ich glaube nicht, dass dir da dein Leid kleiner wird. Es wird wahrscheinlich nicht kleiner, wenn du immer mehr Frauen anhäufst, wenn du immer mehr Sex anhäufst.
Ja.
Der Buddha sagt ja nie, mach es nicht, sondern er sagt nur, ich rate dir, lass es lieber.
Ja, ja. Deswegen sind ja so viele sauer, weil der auf unsere Eigenverantwortung losgeht.
Ja, ja, was freut das mal. Das ist ja überhaupt Frage in Österreich, wer ist für ihre Gesundheit verantwortlich? 80% der Arzt.
Ja, ja, genau. Der Arzt nämlich. Ja. Vielleicht unter Umständen die Ärztin. Keinesfalls ich.
Ja,
ich weiß. Aber andererseits, ich glaube, Sir Karl Popper hat doch gesagt, alles Leben ist Problemlösen.
Ja.
Ja? So, ja. Das heißt, dass zwischen diesen zwischen zwei Problemen kommt eine unterschiedlich große Spanne von nicht so großen Problemen, die wir dann Glück nennen. Also was ist jetzt das Leben? Glück oder
aber
Leid?
Diese Problemlösung hat wahrscheinlich zwei Pole. Die Problemlösung, indem du dich selbst änderst und so das Problem als Ganzes angehst oder indem du dauernd Umstände änderst. Und ich glaube, das sind die zwei Pole, zwischen denen wir schwanken. Die Religionen, die Philosophien, die Psychiatrie, die sagt, nein, du musst dich ändern, dann. Und die anderen sagen, nein, du musst dir mehr kaufen, du musst mehr das machen, dann wird es. Ne? Es gab ein Buch jetzt quergedacht, das wurde in Niederösterreich rausgegeben, von einem Verlag und haben ein paar Leute drin geschrieben, was wird sich nach Covid ändern?
Dein Buch, hast du das rausgebracht?
Nein, das wurde rausgegeben
und
ich war einer der Beitragsspieler.
Ah, okay.
Da haben so Promis, in Anführungszeichen, haben da ihren Senf dazugegeben, darunter auch ich. Und da habe ich geschrieben, ich glaube, weil die Leute haben gesagt, ja, die Menschen werden sich jetzt völlig ändern. Die werden plötzlich auf sich besinnen. Sie werden merken, dass das Ganze gar nicht so wichtig ist, dass es doch auf ganz anderes. Ich habe gesagt, einen Teufel werden sie tun. Sie warten, bis McDonald's wieder offen ist. Das ist das Wichtigste. Sie warten, bis endlich wieder Shopping ist. Sie warten, bis das Leben so wie früher wieder ist.
Ja.
Und der menschliche Geist, alles, was erfunden wurde, geht doch nur darauf hin, die Änderung seiner selbst zu vermeiden. Nicht weniger Plastik verwenden, nein, etwas erfinden, was den Plastik im Meer auffrisst. Und schon ist es gelöst.
Ja.
Nicht weniger Öl verwenden, nein, einen besseren Filter bauen. Und schon ist es gelöst.
Ja. Ja.
Das Hirnschmalz der Welt wird dazu verwendet, damit du dich nicht selbst ändern musst. Es werden die irrwitzigsten Wahnwitz, du fliegst auf den Mars.
Ja.
Nein, nein, nicht Geburtenkontrolle der katholischen Kirche abtrotzen in Afrika. Nein, einen anderen Planeten erforschen, damit die Menschen dort wohnen können, damit die Überbevölkerung so gelöst wird.
Ja. Aber auch nur manche Menschen wahrscheinlich. Davon müssen wir mal ausgehen.
Es wird alles, da haben die gesagt, bei der Buchpräsentation, na, Sie sind aber negativ. Sag ich, na, ich habe mir das so überlegt.
Ja.
Du glaubst doch nicht, dass das Klimakrise, was für ein dummes Wort, du glaubst doch nicht, dass der Zug nicht schon längst abgefahren ist. Es werden jetzt nur Dinge erfunden, wie wir diesen Crash wunderbar, wir werden Mauern bauen gegens Meer, wir werden die Deiche vergrößern, wir werden dieses und jenes. Es ist doch, ich meine, in Russland werden neue Kohlenkraftwerke gebaut.
Ja, ich weiß.
Der Kohleabbau wird verzehnfacht, wird neu angefacht.
Ja.
Und wir sagen, naja, in die Stadt soll vielleicht kein Diesel mehr fahren. Bis zum Gürtel ja, aber in die Innenstadt nicht.
Glaubst du? Ja. Aber wir beide, sind wir jetzt im Moment nicht mitschuldig, weil wir durch solche Veröffentlichungen und seien es auch veritable Erkenntnisse wie von dir, unterstelle ich dir jetzt mal, damit zu einem gewissen Fatalismus aufrufen?
Ja, Fatalismus, ich meine, ich habe viel mit dem Mönch, komischerweise komme ich da immer wieder drauf, gesprochen, weil er gesagt hat, die Änderung beginnt immer in einem selbst. Habe ich gesagt, naja, aber gegen das Atomkraftwerk muss man schon auf die Straße gehen. Sagt er, eigentlich nicht. Wow. Du musst ganz überzeugt mit allem Wissen und Gewissen gegen Atom sein. Und dann wird vielleicht durch dein Beispiel du etwas nachziehen, auch wenn es noch so lange dauert. Das heißt, der Buddhismus sagt, nein, mach's erst in dir. Und ich glaube, da ist man nicht, dass man sagt, so, jetzt bin ich in mir fertig, jetzt kann ich rausgehen.
Ja. Also
nicht, dass ich nicht mehr auf die Straße gehe, aber ich habe mir das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt, dass der sagt, mach es in dir. Nur durch innere Wandlung wandelt sich das Außen, auch wenn es noch so langsam nachfolgt.
Was für seine Theorie, also für das Buddha-Theorie spricht, ist natürlich, dass er immer noch da ist. Ja. Es ist keine weit von einer toten Religion entfernt. Im Gegenteil, er erlebt jetzt immer mehr Zulauf. Was mich als gelernter Marxist und dialektisch denkender Mensch daran zumindest irritiert, ist natürlich, dass mir nichts einfällt an wesentlichen Veränderungen um des Menschen Glückes wegen, wo diese Art von Denken, diese Art von Sein uns verändert hat? Oder fällt dir etwas ein? Ja, weil, lass mich das noch sagen, bevor du antwortest. Zwar erst sehr, sehr spät, aber doch waren es dann doch die Buddhisten, die sich gegen diesen unglaublich irrwitzigen, gierigen Vietnamkrieg selbst verbrannt haben, in Saigon auf der Straße sitzend, wiederholtermaßen. Oder wie jetzt diese arme, schwangere Frau, die im Flüchtlingslager sich selbst angezündet hat. So, also am Ende ist dann doch der Aktionismus, oder?
Glaubst du, das ändert was? Wir gendern jetzt.
Okay.
Ich bin nicht gegen das Gendern. Alles wunderbar.
Ja, ja.
Aber hat eine Frau schon mehr verdient durchs Gendern? Wurde eine Frau weniger vergewaltigt, missbraucht und umgebracht durchs Gendern? Ist eine Frau in die Vorstadsetage gekommen durchs Gendern? Ich behaupte, nicht eine einzige. Und ich halte es für eine gute, wohlfeile Idee, aber in der Durchführung bleibt es eine für mich heuchlerische Sache. Du hast nicht einen einzigen negativen Begriff, der gegendert wird. Es gibt Terroristen, Attentäter,
das stimmt, ja.
Dschihadisten,
ja, Massenmörder.
Es kommt dir ein Geisterfahrer entgegen.
Ja.
Die Nationalsozialisten waren Mörder und Mitläufer.
Ja.
Gender das mal.
Ja, ja.
Oder gender es mal mit großem I und sag in einer Diskussion, die Mitläuferinnen unter den Nationalsozialistinnen waren nicht alles Mörderinnen.
Also ich habe das gemacht übrigens. Ich habe den gleichen Gedanken entwickelt vor ungefähr 5 Jahren oder 4 und habe gesagt, was wäre eigentlich, wenn wir wirklich konsequent gendern? Ja. Und habe gesagt, in einer Dokumentation hat eine Filmerin Massenmörderinnen und Henkerinnen interviewt und so weiter und so fort. Ja, also erstens mal, es war sowas von kein Lacher. Ja. Ja? Zweitens, danach sind alle gekommen, haben gesagt, lustig war das schon. Aber mir ist das Lachen eben sprichwörtlich nicht. Und es sind reihenweise Frauen aufgestanden und gegangen. Zum Teil laut protestierend. aufgrund dessen ich dann diese Nummer aus dem Programm genommen habe, das war mir dann zu steil, weil es natürlich, wenn jemand laut protestiert geht, wir kennen das aus Theateraufführungen, der Käse ist gegessen, du kriegst die Stimmung nicht mehr hin. Aber dagegen sage ich, dass es durchaus ein Gedanke ist, sag's mal ganz vorsichtig, ob nicht Veränderung auch als flankierende Maßnahme mit Sprache zu tun hat. Gerade du weißt doch.
Selbstverständlich. Auch im Buddhismus heißt es, alles Übel beginnt im Mund. Also das Wort.
Ja, ja.
Selbstverständlich. Aber es wären alle diese Dinge, verstehst du, es gibt jetzt Kommissionen, die durchforsten auf der ganzen Welt Straßen und Plätze nahmen, ob einer der Genanntinnen irgend frauenfeindlich, antisemitisch, rassistisch etc. etc.
Ja.
Meiner Meinung nach selbstverständlich. Klar, du kannst keinen Adolf-Hitler-Platz, keinen Jodel, Jagdflieger, Gässchen oder was auch immer haben. Das ist ja eh klar. Mein Argument dagegen ist, auch das halte ich für zutiefst heuchlerisch, einer der größten, weltbekanntesten Antisemiten, der eine antisemitische Zeitung herausgegeben hat, die so antisemitisch war, dass der Staat sie verboten hat. Er hat vom Hitler einen der größten oder den größten Orden, den das nationalsozialistische Regime zu vergeben hatte, sich persönlich abgeholt, Henry Ford.
Ja.
Es gibt Millionen und Abermillionen Autos, die seinen Namen tragen.
Ja.
Die gehören selbstverständlich umbenannt.
Ja.
Du kannst doch nicht als anständiger Mensch in einem Ford fahren.
Ja. Mhm.
Verstehst du?
Ja, irgendwann.
Wenn du das jetzt konsequent machst, darfst du keinen Ford mehr fahren und das Auto muss umbenannt werden.
Ja.
Das muss man in Amerika sagen, wo sie den Sockel von Präsidenten säubern und Vasco da Gama oder von Columbus etc. Sofort Ford ist das Erste, was man machen muss. Kein Auto darf mehr, und alle, die Ford heißen, müssen in die Garage und müssen vorne ein anderes Zeichen drauf bekommen.
Ja.
Verstehst du? Das meine ich mit dieser Heuchelei. Und du bist, wenn du bei dieser Gesinnung dabei bist,
das war Teil 1 des Podcasts mit Miguel Herz-Kestranek. In Teil 2 fängt er relativ zahm an und dann scheißt er sich überhaupt nichts mehr, sondern teilt aus wie einer, der nichts mehr zu verlieren hat.